Ich möchte mit dem Vers anfangen aus Matthäus Kapitel 7. In Matthäus 7, da lesen wir, wie Jesus, genau wie ein Judas, der viel später, Judas schreibt viel, viel später, aber Jesus sagt da diese bekannte Predigt, Matthäus 5, 6 und 7, und er warnt vor falschen Propheten, wo er sagt, Vers 15, hütet euch aber von den falschen Propheten, die im Schafskleider zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Und so tragisch bei diesen falschen Propheten, sie merken es selbst oft gar nicht. Vers 21 lesen wir, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Also sie sind unter das Gericht Gottes gekommen. Sie sind nicht in das Reich hineingekommen, weil Gott sie nie gekannt hat. Und genau dies ist auch das Thema im Judasbrief. Bevor wir in das gesamte Judasbrief hineinschauen, möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir uns versammeln dürfen. Danke, dass wir unter deinen Segen kommen dürfen. Und Herr, in all dem sind wir abhängig von dir. Öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, wir werden den Judasbrief sukzessiv durchnehmen, Vers zu Vers. Und wenn Sie eine Bibel dabei haben, können Sie gerne mit nachfolgen. Also erstens, es ist ja ein Brief von Judas. Judas nennt sich Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Jakobus ist uns bekannt, wir haben einen Brief von Jakobus auch an die Gemeinde. Jakobus ist ja der, der die Gemeinde in Jerusalem schlussendlich geleitet hat, der den Konzil in Jerusalem in Apostelgeschichte 15 geleitet hat. Jakobus, er ist der Bruder des Herrn und somit auch ein Judas. Interessanterweise, Judas erwähnt es gar nicht. Und wir müssen sehen, dass in Markus Kapitel 6, Vers 3, einfach, damit wir verstehen, von wo bringe ich diese Fakten, lesen wir, wo es um den Unglauben der Einwohner von Nazareth geht. Da lesen wir, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Wir wissen, auch seine Brüder glaubten am Anfang nicht an ihm. Und wir werden sehen, auch Judas, er sieht sich selber nicht als Apostel. Er ist eine der leitenden Personen der Anfangszeit, aber er ist nicht eine von denen, auf dem unsere Lehre aufgebaut ist, die Lehre der Apostel. Später redet er über die Apostel und ihre Warnung. Selber ist er aber nicht einer der 12, so wie auch ein Jakobus es nicht war. Also nochmal, es ist Judas, der Halbbruder, Bruder Jesu, der diesen Brief schreibt. Er nennt sich Knecht Jesu Christi, Sklave Jesu Christi. Und er hat ein Ziel. Er möchte Ihnen unbedingt einen Brief schreiben, Vers 3, Geliebte, dass es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben. Er will Ihnen über dies schreiben, was damals geschah am Kreuz von Golgatha und was dies für uns heißt. Was es heißt, Gemeindeleben zu haben. Was es heißt, unter Gottes Segen zu leben. Unter diese wunderbare Hoffnung, einmal bei ihm sein zu dürfen. Aber er kann es nicht. Er ist gedrängt, etwas anderes zu schreiben. Achtung, trotzdem tut er es. In Vers 24 und 25, diese wunderbare Segen, wo er redet, und ich lese es vor, Vers 24 und 25. Dem aber mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Er redet über dies, was Gott der Vater für uns tat durch seinen Sohn Jesus Christus, der uns rein gewaschen hat durch den Tod Jesu Christi, indem unsere Schuld auf ihm kam, wo er uns rein gewaschen hat durch sein kostbares Blut Jesu Christi. Und Wegen dies haben wir diese wunderbare Hoffnung, einmal vor Gott, der Vater, zu stehen können. Untadelig, ohne Sünde, frei von jeglicher Schuld. Und dann Vers 25, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in aller Ewigkeit. Also er gibt Gott alle Ehre. Und er macht in dieses Segenworte klar, nicht durch uns, nicht durch eigene Kraft, sondern durch ihm und ihm allein. Aber er fühlt sich gedrängt, etwas anderes zu schreiben. Und im 2. Petrusbrief, da warnt Petrus, 2. Petrus hat ja viel Parallele zu Judasbrief, Petrus warnt über eine gewisse Situation, Umstand, der in die Gemeinde hineinkommt. Er warnt von Irrlehren, welche in die Gemeinde hineinkommen werden. Und Judas, der ja später schreibt, wenn Petrus es prophezeit, sagt Judas, es ist jetzt da. Schon damals begann dieser Verfall des Christentums. Schon damals kamen Irrlehrer hinein, das ist ja die erste Generation nach Christus. Die erste Gemeinde, schon damals kamen viele hinein und brachte andere Lehre als Christus und Christus allein. Und er sagt über sie, Vers 3, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Also euch Gläubige, ich habe mich gedrängt gefühlt, euch eine Ermahnung zu schreiben, eine Warnung zu schreiben. In gewisser Hinsicht eine Ermutigung. Kämpft für den Glauben. Das müssen wir immer vor Augen haben. Ja, wir sind in einem geistlichen Kampf. Da sehen wir so schön in Epheser Kapitel 6, in Philipper Kapitel 4, in 1. Timotheus 6, 2. Timotheus 4, wo sie auch über den Kampf des Glaubens reden. Über einen Kampf, wo wir uns alle befinden. Er sagt, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Also redet, kämpft für dies, was euch überliefert worden ist. Was ist dies, was uns überliefert worden ist? Gottes Wahrheit, Gottes Wort. Sein Wort ist wahr, sein Wort ist mächtig, sein Wort ist, Paulus beschreibt es in Epheser Kapitel 6 als das Schwert des Geistes. Kämpft für die Wahrheit und seid da kompromisslos. Warum? Warum ist dieser Kampf so wichtig für die Wahrheit? Und da beginnt der Vers ab Vers 4, eigentlich fast der ganze Brief, bis fast Vers 19, erklärt er, und er redet viel über Gericht und erklärt, wie werden die sein, die unter euch hineinkommen, die jetzt schon unter euch sind, diese Irrlehrer, falsche Lehrer, die Christus nicht kennen. Und nochmal Vers 4, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Das ist ein sehr markanter Gedanke. Unbemerkt eingeschlichen. Unbemerkt, sie sind ein Teil von euch. Ihr glaubt, sie sind Brüder. Ihr glaubt, sie sind Geschwister im Herrn. Sind sie aber nicht. Sind sie aber nicht, sie haben sich eingeschlichen. Was heißt eingeschlichen? Jesus sagt, ich bin der Tor. Nur durch mich kommt ihr hinein. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keinen anderen Weg, um ein Teil von der Gemeinde zu sein, um ein Teil von dieser wunderbaren Hoffnung, einmal ewig bei ihm zu sein, als nur durch Jesu Christi, als nur durch ihn. Aber sie sind eingeschlichen, sie sind über den Zaun geklettert. Sie waren nicht bereit, alles abzulegen. Sie waren nicht bereit, diesen schmalen Weg zu gehen. Sie waren nie ein Teil von euch. Und da steht ja, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose. Wir werden sehen, Judas, schreibt immer in Dreiergruppe. Immer wieder diese Dreiergruppe. Und er nennt sie als erstens Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren. Also sie sind gottlos, das heißt, sie gehören nicht zu der Gemeinde. Sie kennen Gott nicht als ihren Herr, Heiland und Erretter. Und sie missbrauchen die Lehre der Gnade. Die Lehre der Gnade, die so wichtig ist. Gnade heißt, wir haben etwas bekommen, was wir nicht verdient haben. Wir alle, ohne Ausnahme, haben nur eins verdient: ewig verdammt zu sein. Und da hat sich Gott der Vater in seiner Liebe geoffenbart. Denn so sehr hat er uns geliebt, dass er seinen Sohn gab. Seinen Sohn gab, damit wir leben können. Jesus ist für uns gestorben und nahm alle Schuld auf sich. Und wir können dazu nichts hinzutun. Und da kommen die und die glauben, okay, er hat ja alles gemacht, da kann ich ja leben und machen und tun, was ich will. Er ist ja sowieso gnädig. Und das ist eine totale falsche Verständnis von der Gnadenlehre. Also sie missbrauchen es, um in Zügellosigkeit, das ist der zweite Punkt, zu verkehren. In Zügellosigkeit oft, das werden wir nachher noch sehen, in sexueller Hinsicht. Sie missbrauchen es, um in ihre eigene Lüste zu verkehren. Und dann sagt er weiter, und was ist noch ein wichtiger Punkt in Bezug auf diese, die eingeschlichen sind? Also sie sind gottlos, sie missbrauchen Gnade für ihre Zügellosigkeit und dann in Zügellosigkeit verkehren, um Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Sie sind wohl dabei, sie können vielleicht fromm reden, aber schlussendlich verleugnen sie Gott, dem Vater und den Sohn Jesu Christi. Das hören wir im Christentum immer wieder. Ja, es gibt viele Wege zu Gott. Nein, gibt es nicht. Es gibt nur einen Weg. Jesus Christus und Jesus allein. Und die, die hineinkommen, sie bringen so ein Gedankengut hinein, der vielleicht sehr humanistisch aussieht. Vielleicht sogar sehr liebvoll, fleischlich, menschlich gesehen. Ja, und was ist mit den anderen Religionen? Auch sie brauchen Jesus. Und dann ab Vers 5 bis Vers 7 erinnert Judas die Geschwister über Gericht, der in der Vergangenheit schon stattgefunden hat. Und wir lesen, das erste Gericht war in Vers 5 über das Volk Israel in der Wüste. Nachdem Gott seine Gnade ihnen offenbarte, nachdem er sie heraus mit Kraft und Macht und Vollmacht sie aus Ägypten herausgeholt hat, sind sie mürrisch geworden, undankbar geworden. Sie haben gegen Gott rebelliert. Und diese Rebellion gegen Gott brachte schlussendlich das Gericht in der Wüste, wo eine ganze Generation umgekommen ist in der Wüste. Es waren nur Josua und Kaleb, die schlussendlich in das Land Kanaan hineingingen. Also von dieser ersten Generation. Und dann redet er über ein zweites Gericht. Vers 6, und diesen Vers möchte ich gerne vorlesen, weil es ist nicht so ganz klar, was redet er da eigentlich? Vers 6, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewiger Fessel unter der Finsternis verwahrt hat. Also er redet über ein Gericht, also erstens über Israel, das zweite Gericht über Engel. Über Engel, die ihre, wie es da steht, Behausung verließen. Also sie verließen der Ordnung, der Gott eingesetzt hat, auch für sie als Engel. Sie verließen, und das lesen wir wo? In 1. Mose Kapitel 6. In 1. Mose 6, das sind auch nicht so einfache Verse, da gibt es viele Spekulationen über diese Verse, aber ich lese Vers 1 bis 4, und es geschah, als sich die Menschen zu Mehren begangen auf der Erde und ihren Töchtern geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich von allen jenen zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten. Denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmt gewesen sind. Ja, das sind schon besondere Verse, nicht? Aber ich glaube, wir haben da einen Bericht, ein Ereignis, der Gott ein Ende setzen musste durch die Sintflut. Durch die Sintflut hat Gott etwas ein Ende gesetzt, was Gott nie gewollt hat. Dass Engelwesen, in dem Fall gefallene Engel, Dämonen, sich mit den Menschen mischten. Und aus dieser Mischung mit den Menschen, mit den Frauen, sind ja die Riesen geschaffen worden oder gezeugt worden. Und all dies wurde in der Sintflut vernichtet und Gott sagt, diese Engel, wo ihre Behausungen verlassen haben, die habe ich gebunden und sie werden schlussendlich gerichtet werden. Achtung, der Satan ist momentan nicht gebunden. Aber diese Engel, wo die sich erlaubt haben, sich so unter den Menschen zu vermischen, hat Gott gebunden und sie werden unter das schlussendliche Gericht umkommen. Also auch dies als Warnung. Und dann der letzte Gericht, der dritte Gericht, wo er da erwähnt, es ist das Gericht über Sodom und Gomorra. Diese Geschichte ist uns ja bekannt aus 1. Mose 18, wo Gottes Zorn über Sodom und Gomorra kam. Und wir lesen ja, es war kaum ein Gerechter dort als nur Lot und seine Familie. Sie waren so weit entfernt von Gott und sie sind in diese Sünde der Homosexualität hineingefallen, diese Perversion, wo Gott schlussendlich richten musste. Und dieses Gericht kam über Sodom und Gomorra und diese ganze Region. Also wir lesen da über drei Gerichte, die schon stattgefunden haben, die aber die Engel zum Beispiel, die schlussendlich aber noch in das Endgericht kommen werden. Also er redet da über einen gnädigen Gott, aber auch über einen Gott, der schlussendlich richten muss. In Sodom und Gomorra, das müssen wir vor Augen haben, Gott war lang geduldig. Er war so geduldig, dass sogar Lot, der Gerechte, unter ihnen gewohnt hat. Als Zeugnis, als Zeuge. Und sie haben sich nicht bekehrt. Sie sind in diese Unzucht und Perversion immer mehr und mehr hineingefallen. Und ich glaube, das sehen wir auch immer mehr in der heutigen Gesellschaft. Und Sodom und Gomorra ist uns eine Warnung, wie eine Gesellschaft sich gerichtreif macht. Also er sagt nochmal, Vers 5, ich will euch aber daran erinnern. Erinnern, das Gericht wird kommen. Und dann erklärt er diese Art, wie sich diese falsche Lehrer, wie sie sich benehmen werden in der Gemeinde. Und er sagt, Vers 8, ebenso beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Auch nochmal da drei Punkte. Also sie leben in ihren Träumereien. Träumereien, Offenbarungen. Sie zeigen sich als solche, die vielleicht sogar Sprachrohr Gottes sind. Sie offenbaren sich als solche, die besondere Offenbarungen bekommen vom Herrn. Und sie merken nicht, dass sie eigentlich sich selber verführen und eigentlich nur das Fleisch befriedigen. Träumereien das Fleisch und dann noch ein wichtiger Charakterzug. Der zweite Punkt, sie verachten die Herrschaft. Ja, welche Herrschaft verachten sie? Diese Herrschaft, das sind mehrere Art Herrschaften, wo er da anspricht. Das erste Herrschaft, glaube ich, sind die Ältesten der Gemeinde. Sie kommen in die Gemeinde hinein, sie bringen Chaos hinein und sie wollen sich nicht diese göttliche Ordnung, welche Gott in der Gemeinde hineingesetzt hat, unterordnen. Sie wollen über den Ältesten Diakone stehen. Sie wollen selber bestimmen, was recht und was unrecht ist. Und so bringen sie Spaltungen, das werden wir später sehen, und Rebellion in der Gemeinde. Also sie verachten die Herrschaft, und jetzt kommt noch etwas anderes, und lästern Mächte. Sie unterordnen sich auf keine Art und Weise. Lästern Mächte. Vers 9 erklärt uns, was da damit gemeint ist. In allgemein, es ist vielleicht der Mangel des Unterordnungs. Unterordnung unter der, ich sage jetzt mal, weltliche Herrscher, unter die geistliche Leiter einer Gemeinde. aber auch indem sie Mächte lästern, lästern sie alles, was überhaupt oder an Ordnung, welche Gott geschaffen hat. Sie lästern schlussendlich Gott selbst. Und jetzt kommen wir zu Vers 9. Und Vers 9 ist nicht so ein einfacher Vers. Die von euch, welche das Wort Gottes kennen, ich werde euch fragen, Moment, wo lesen wir über diese Ereignisse im Wort Gottes? Wir lesen ja da, der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Mose verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Also wir lesen erstmal, dass der Erzengel Michael mit dem Teufel kämpft um den Leib Mose. Wo steht es im Alten Testament? Nirgendwo. Nirgendwo im Alten Testament steht dies. Und ja, es gibt tatsächlich außerbiblische Quellen, Apokryphe. Und bei den Apokryphe, es gibt ein Buch, das heißt das Testament des Mose, und da kommt tatsächlich dieser Bericht vor. Jetzt Achtung, nur weil es in außerbiblische Quelle vorkommt, heißt noch nicht, dass diese außerbiblische Quelle von Gott gegeben ist. Sondern indem Judas diese Ereignis erwähnt, zeigt sich, dass dies, was sie berichten, tatsächlich einen Ereignis, der stattfand. Was aber nicht heißt, dass der Rest dieses Buches, also der Testament des Mose, wirklich von Gott gegeben ist. Aber er berichtet nochmal, dass der Erzengel Michael ist ja einer der höchsten Engel, er kommt meistens im Kontext, in Bezug auf das Volk Israel, und wir lesen, er kämpft mit dem Teufel über den Leib Mose. Warum kämpft er über den Leib Mose? Da gibt es unterschiedliche Gedanken, These, Auslegungen. Wir wissen, Mose offenbart sich ja später auch im Neuen Testament, im Berg der Verklärung. Also er spielt eine wichtige Rolle. Ein anderer Gedanke, wo sehr passen würde, ist, dass wir lesen ja, dass der Ort, wo Mose begraben ist, nicht bekannt ist. Und warum ist dies wichtig? Weil, wenn man gewusst hätte, wo Mose begraben wäre, würde es zu einer Kultstätte werden, wo man nicht mehr Gott der Himmel Ehre gibt, sondern ein Mose. Und so sorgt Gott dafür, dass keiner weiß, wo Mose begraben worden ist. Aber der Teufel ist daran nicht interessiert. Der Teufel will alles andere. Er hat immer ein Ziel, die Menschen dazu verführen, zu glauben, sie beten Gott an, aber sie sind eigentlich Götzendiener. Indem man glaubt, ich bete ja einen Mose an, würde ich ja glauben, ich bete Gott an. Aber um was es da ihm eigentlich geht, ist eine Beweisführung in Bezug auf, sogar der Erzengel Michael lästert nicht gegen den Teufel. Und in dem Fall müssen wir so verstehen, dass der Teufel in der Hierarchie über der Erzengel Michael stand. Wir lesen über den Teufel und seine Entstehung in Jesaja Kapitel 14, in Ezekiel Kapitel 28. Da wird es sehr ausführlich beschrieben, wie er wunderbar geschaffen worden ist, in der Gegenwart Gottes vollkommen, wie er in dem Berg Gottes war, wie er wird ja Luzifer genannt in Latein, das heißt hellen Morgenstern, in Hebräisch Hillel ben Shachar. Eigentlich ist Luzifer ein schöner Ausdruck. Es wurde negativ, weil der Teufel dies missbrauchte, zu was er geschaffen worden ist. Aber auch da, der Erzengel Michael, wo er um den Leib Mose kämpft, lesen wir da, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Er überlässt das Gericht Gott selbst. Und er nimmt sich nicht die Autorität, jemand zu lästern und über ihm zu stehen. Etwas, was ihm Gott nicht gegeben hat. Also wenn sogar Michael sich unterordnet, umso mehr wir Menschen. Aber diese, die in die Gemeinde hineingeschlichen sind, unbemerkt hineingeschlichen sind, die lästern einfach alles. Sie stellen sich über alles und über jegliche göttliche Ordnung. Und dann Vers 10, diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen, was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Diesen falschen Lehren fällt geistliches Leben. Sie sind wie Tiere. Es fällt ihnen das eigentliche geistliche Leben. Sie sind Ungläubige, Menschen, die niemals gläubig gewesen sind. Sie haben einfach angefangen, Verbindung zur Gemeinde aufzubauen und sie haben vorgegeben, gläubig zu sein, um so ihre eigene falsche Lehren zu verbreiten. Sie hatten ganz klar ein Ziel. Und nochmal, ich glaube, viele von denen haben gar nicht bemerkt, dass sie nicht auf dem Weg sind. Sie glaubten, sie stehen sogar richtig. Aber so sagt er weiter und wieder kommt er macht einen Vergleich zum Alten Testament. Wehe ihnen, Vers 11, denn sie sind den Weg Kains gegangen. Auch wieder drei Personen erwähnt er da. Kain, Bileam und Korach. Den Weg Kain. Auch Kain wollte Anbetung selbst definieren. Er wollte definieren, wie ich Gott anbeten soll. Kain war in gewisser Hinsicht gesetzlich. Er dachte, indem ich Gott ein Opfer bringe, sollte es ja langen. Aber seine Motivation stimmte ja nicht. Er brachte es nicht so, wie man es vor einen allmächtigen, lebendigen Gott bringen sollte, sein Opfer. Und er widersetzte einer Ordnung, welche Gott hineingesetzt hat, beim Sündenfall. Er wollte Wahrheit selbst definieren. Es fehlte ihm schlussendlich an Liebe, Brüderliebe, so dass er seinen eigenen Bruder umbrachte. So sind die. Sie schauen nur auf sich selbst. Und was kann ich davon herausholen? Welcher Profit hole ich davon heraus? Und dann geht er weiter und er vergleicht sie zum Bileam. Wer war der Bileam? Bileam musste ja Israel verfluchen. Damals in der Wüste. Der Balak ruft ihm und sagt, verfluche das Volk Israel. Sie wusste, er hat irgendeine Macht und er kann es. Aber er konnte Israel nicht verfluchen und Gott hat ihm am Anfang nicht erlaubt zu gehen und trotzdem wollte er gehen. Und schlussendlich erlaubt es ihm Gott. Sagt, okay, dann geh doch. Aber Bileam ging es um Profit. Er tat, was er tat, um Profit zu bekommen. Und er war listig, dieser Bileam. Er wusste, ich kann das Volk Israel nicht verfluchen. Was tut er dann? Er gibt Balak einen Rat. Das lesen wir 4. Mose. Er gibt Balak einen Rat. Schicke die Töchter Ammon zum Volk Israel. Und die Töchter Ammon sollen das Volk Israel einladen zu ihrer Feste. Und so kam es zu Hurerei, zu Unzucht, zu geistlicher Hurerei. Und durch diese Unzucht wurde ein Großteil des Volk Israel verführt. Aber genau solche sind sie, die hineingeschlichen sind, wie ein Bileam. Sie machen alles um Profit und wenn es nicht klappt, sind sie bereit, alles ins Verderben zu bringen. Und dann, wir sagen Kain, wir sagen Bileam. Und das nächste Beispiel, wo er nimmt, ist ein Korach. Sie sind wie ein Korach. Korach war ein machtgieriger Mensch. Ein Mensch, der nicht bereit war, sich auch nochmal eine göttliche Ordnung zu unterordnen. Gott setzte ein Mose, ein Aaron ein. Aaron als hoher Priester, Mose als der Führer des Volkes. Und es passte ihm nicht. Und Korach wollte gleich wie ein Mose werden, gleich wie ein Aaron werden. Und er widersetzte diese göttliche Ordnung, sodass schlussendlich Gottes Gericht über ein Korach und seine ganze Sippe kam. Aber solche sind sie. Sie haben ein gutes Auftreten. Korach war wahrscheinlich ein Mann mit Charisma. Aber er wollte nicht Gottes Ordnung sich unterordnen. Und so lästert er schlussendlich und rebelliert gegen Gott, gegen Mose und gegen Aaron. Und dann geht er weiter und er beschreibt sie. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen. Wieder auch da in Dreiergruppe. Ja? Sie sind Schandflecken, sie sind wie Wolken ohne Wasser. Und sie sind vom Winde umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst. Was will er damit sagen? Das erste Schandflecken, anders kann man es auch übersetzen, sie sind verborgene Klippen. Verborgene Klippen. Könnt ihr mal erinnern, nochmal, ein paar Jahre zurück, Costa Concordia, dieses Kreuzfahrtschiff, war ein bisschen zu nah zu der Küste und da war ein Fels und dieses gigantische Schiff ging unter. Eine Fels, eine verborgene Klippe war es, die dieses Schiff komplett zerstörte. Und so sind genau diese Menschen. Sie sind unter euch. Und wir lesen da, sie sind bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch. Die Liebesmalen, das waren Mahlzeiten, die man damals wahrscheinlich unmittelbar nach der Abendmahl gemeinsam noch ein Essen hatte. Heute würde man wahrscheinlich sagen, sie sind aktiv bei euch in der Gemeinde. Sie sind überall dabei. Aber ihr merkt nicht, sie sind verborgene Klippen und sie bringen schlussendlich Zerstörung. Sie sind wie Wolken ohne Wasser. Wolken ohne Wasser. Wenn eine lange Zeit Dürre ist und da kommen Wolken, dann denkt man, jetzt kommt Regen und dann ziehen die Wolken immer größer und stärker und man denkt, jetzt kommt es, jetzt kommt es, jetzt kommt es und jetzt kommt und weg sind die Wolken. So sind diese Menschen. Sie sind äußerlich attraktiv, vielleicht attraktiv, sie haben eine gewisse Charisma, ein Auftreten. Sie können vielleicht gut reden, aber sie bringen keine Frucht. Sie bringen kein Wasser. Sie sind nie und nimmer erfrischend. Da, wo sie hineinkommen, muss man irgendwann merken, was machen die eigentlich? Was bringen die eigentlich? Und er sagt ja, und er vergleicht sie zu unfruchtbaren Bäumen. Sie haben keine Frucht. Und wir lesen es ja, an die Früchte solltet ihr sie erkennen. An die Früchte. Und weiter sagt er, sie sind wie wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Also sie sind ständig unruhig. Sie kommen nicht in eine Ruhe hinein. Und das ist auch kein Wunder, dass sie keine Ruhe haben, weil sie die eigentliche Ruhe nie erfahren haben. Nie erfahren haben. Und dann beschreibt er sie, ihr Sterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Ja, ihr Sterne kann man ja auch als Stern, die aus ihrer Bahn gekommen ist, sehen. Wir können es aber auch als ein Engel, als ein Dämon sehen, der seine Behausung verlassen hat, der die Herrlichkeit Gottes verlassen hat, der auch Wahrheit selbst definieren will, wie ein Satan, wie die gefallene Engel aus Vers 6. Ja, Engel werden im Wort Gottes oft als Sterne gesehen. Da sehen wir zum Beispiel Offenbarung Kapitel 12. Und solche sind sie. Sie sind aus ihrem Bahn, aus dem eigentlichen Weg hinweggekommen und sie sind nur noch bestimmt für das schlussendliche Gericht. Und da kommt nochmal Vers 14, ein Bericht ähnlich wie Vers 9. Da lesen wir, wenn wir Vers 5 bis 7 über Gerichte gelesen haben, die schon kamen, lesen wir in Vers 14 über einen Prophet, der über das schlussendliche Gericht prophezeit. Und das ist Henoch. Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen, unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Also er redet über das allgemeine Gericht, welches über das ganze Erdkreis kommen wird. Aber es ist nochmal eine Warnung. Auch diese, die unter euch sind, sie werden schlussendlich unter Gottes Gericht kommen. Aber wir müssen eine gewisse Ordnung hineinbringen. Moment, wo hat Henoch das eigentlich gesagt? Was wissen wir eigentlich über Henoch? Als erstens sagt uns der Text, er ist der siebte nach Adam. Das heißt, der siebte Generation nach Adam. Das ist ja Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalel, Jered und Henoch. Und über Henoch wissen wir, er war gerecht vor Gott und wurde entrückt, hinweggenommen. Er wurde von Gott weggenommen. Warum? Wieso? Ich glaube nicht, dass wir die ganze Geschichte vor uns haben. Müssen wir wahrscheinlich auch nicht. Aber Judas berichtet auch da über seinen Dienst auf Erde. Wo dieser Henoch, und das sollte auch uns als Ermutigung dienen, wir sind als Kinder Gottes, als wiedergeborene Christen, sind wir auf diese Erde gesetzt, um Licht und Salz zu sein. Und unter anderem auch die Menschheit, in denen wir leben, mit denen wir leben, zu warnen. Ich glaube, es ist uns klar, wie es Judas damals schon klar ist, das Gericht kommt bald. Unsere Gesellschaft ist gerichtsreif, er macht sich gerichtsreif. Wenn wir die Entfernung von Gott sehen, wenn wir sehen, wie Sünde allgegenwärtig wird und akzeptiert und proklamiert wird, wie Wahrheit wie noch nie zuvor verdreht wird, wir, die wo Wahrheit proklamieren, ihren Mund gestopft wird, zu Schweigen gebracht wird. Wir leben in einer Zeit, wo sich vieles, vieles verändern wird. Aber in diese Zeit hat Gott uns hineingesetzt. Hineingesetzt als Botschafter an Christi Stadt. Und so ein war Henoch. Und auch da, ich muss es einfach erwähnen, texthalber, dieser Bericht, wo wir in Vers 14 und 15 lesen, lesen wir auch in einer Apokryphe. Und das ist die Apokryphe des Propheten Henochs. Und diese Apokryphe, auch da, wie auch der Testament des Mose, sie ist nicht im Wort Gottes, weil sie nicht von Gott schlussendlich gegeben wurde. Wohl aber in diese Apokryphe gibt es einzelne Berichte, die stimmen. Und Judas wusste von diesem Ereignis. Ob er auch dem Buch Henoch hatte, das glaube ich eher weniger, sondern er kannte die Ereignisse, es war damals unter den Juden bekannt. Und er berichtet es, als wäre es so und es war auch so. Und er berichtet nochmal, wie dieser Henoch die Menschheit damals prophezeite, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden. Es ist das zukünftige Gericht, der kommen wird. Er wird mit seinen Heiligen kommen, ich glaube mit uns als Gemeinde, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen. Dieses Gericht wird kommen. Geschwister, heute ist noch Gnadezeit. Lass uns diese Gnadezeit benutzen, um diese Wahrheit zu proklamieren. Und wir kommen noch dazu, was heißt das für uns? Wie sollten wir leben als Christen? Aber nochmal geht er zurück, Vers 16, und er beschreibt nochmal diese, die eingeschlichen sind. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Also erstmal, sie sind ständig unzufrieden. Und es sollte uns ja nicht überraschen, warum sind die unzufrieden? Weil auf einer Seite erkennen sie, wie wunderbar es ist, unter den Geschwistern, die an Jesus Christus glauben. Und welche Ruhe die Geschwister eigentlich in Christus haben. Aber da lesen wir, das sind Unzufrieden, die mit ihrem Geschick hadern. Sie wollen die Realität nicht in die Augen sehen. Und sie suchen sich ständig Ausreden, warum sie so sind, wie sie sind. Das erlebt man in der Gemeinde auch oft, dass wenn auf einmal jemand ganz in der Welt hineinfällt, was macht er oft? Er stellt die ganze Gemeinde schlecht dar. Und immer sind die anderen schuld, warum ich so bin, wie ich bin. Immer sind, ja, die haben sich nicht genug Zeit für mich genommen. Das sind sowieso alles Heuchler und so weiter. Ständig diese Ausrede, Ausreden. Aber man will mit sich selber nicht ins Gericht gehen. Weil man sucht eine Ausrede, warum man so ist, wie man ist. Das ist typisch Psychologie heute. Man ist nie selber schuld. Man nimmt keine Verantwortung für sein Leben. Und so sind die. Sie sind wegen dem unzufrieden und sie suchen schlussendlich Ausrede, um in ihrer Lüste zu leben. Und ihr Mund redet übertriebene Worte. Geschwister, ich glaube, das ist die größte Gefahr. Die, die nicht Christus nachfolgen, aber ein gutes Auftreten und Rhetorik haben. Die sind sehr, sehr gefährlich. Ja, wir müssen einfach ehrlich sein. Wenn wir eine gute Rede hören, in der Medien oder so, das prägt uns ja auch. Wenn jemand gut auftreten kann, wenn er vielleicht noch ein attraktives Aussehen hat und dies doch mit guten Worten, so wird der Antichrist einmal kommen, so schnell wird man verführt. Und man denkt vielleicht, ja, so einer, der so auftritt, der so redet, der kann doch gar nicht falsch sein. Und wir merken gar nicht, wie wir selbst verführt werden, wie eine ganze Gesellschaft verführt wird durch die, die eigentlich unruhig sind, die nie Friede gefunden haben, die schlussendlich nur ihre eigene Ego und Lüste befriedigen. Und dann kommt er, Vers 17, ihr Gläubige, ihr aber Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Also, ich habe gesagt, Judas sieht sich selber nicht als Apostel, als einer der 12. Paulus wohl schon, Judas nicht, weil er sagt, erinnert euch, was die Apostel euch gesagt haben. Erinnert euch ihre warnenden Worte. Erinnert euch an ihre Lehre. Und welche Erinnerung wird uns da auf einmal groß? Nochmal 1. Timotheus 4, Vers 1. 2. Timotheus Kapitel 3 hat viel Ähnlichkeit mit diesem Text. Oder 2. Petrus 3. Vielleicht, wenn Sie heute Abend Zeit haben, nehmen Sie 2. Petrus und Sie werden überrascht sein, wie viel Ähnlichkeit 2. Petrus mit Judas hatte. Teilweise wortwörtlich. Aber die Apostel, ein Paulus, ein Petrus und die anderen, die haben euch gewarnt, es wird so kommen. Und was haben sie gesagt, Vers 18, als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. In der letzten Zeit. Und ich glaube, so näher wie die letzte Zeit hineinkommen, umso schlimmer wird es. Und Norbert in seinem Buch, er macht das sehr, sehr klar. In seiner Auslegung über den Judasbrief. Also sie haben euch gewarnt, es wird nicht besser. Ja, er wünscht ihnen ja, das lesen wir in Vers 2, Barmherzigkeit, Friede und Liebe. Er wünscht ihnen Friede, er wünscht ihnen ruhige Leben, aber er ruft sie und er sagt, Achtung, schläft nicht ein, weil es wird kommen. Es wird kommen, nochmal die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Und ich glaube, wenn wir die Kirchengeschichte mal hineinschauen und wir sehen, wie viel Gottlosigkeit in der Kirche war, welche Perversion in der Kirche gelebt wurde, wie die Lehre verdreht wurde, damit man zu Machtmenschen werden kann. Und wie die Kirche zu einer Macht wurde, die nichts zu tun hat mit Christus und seiner Demut. Das ist genau dies, was Judas prophezeit. Es wird passieren. Und ich glaube, so näher wie die Endzeit hineinkommt, wir sind ja in dieser Zeit, das glaubte Judas damals schon, umso schlimmer wird es. Und was machen die hauptsächlich in der Gemeinde? Das sind die, welche Trennungen verursachen. Ich kann mich erinnern, auch ein Bruder, nein, Achtung, er war kein Bruder. Es war in einer Gemeinde und dieser Bruder, da muss ich jetzt aufpassen, ja. Aber diese Person, er kam in die Gemeinde hinein und konnte sehr, sehr fromm und gut reden. Sehr fromm. Auch eine gute Auftreten. Er zerstörte diese ganze Gemeinde. Es kam zu Trennungen, Zerstörung und selbst hat er die Gemeinde verlassen und heute wandert er nicht mehr mit Christus. Er hat auch nie mit Christus gewandelt. Aber seine ganze Art passte zu diesem Judasbrief. Er war genau so einer. Und er brachte Trennungen. Es sind natürliche Menschen. Natürlich heißt vom Fleisch getrieben, nicht vom Geist, die den Geist nicht haben. Sie sind und waren nie gläubig. Sie waren nie ein Teil von uns. Ja, wenn wir diese ganze Liste gesehen haben von diesen Verführern, die eingeschlichen sind, was heißt das jetzt für uns? Und Judas nimmt sich noch kurz diese Verse 20 bis 23 und er macht uns groß, wie müssen wir sein? Ihr aber, also wir, die Gläubigen, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Was ist das Allerheiligste für uns? Da werde ich wahrscheinlich unterschiedliche Antworten jetzt bekommen, die alle wahrscheinlich stimmen. Aber das Allerheiligste für uns ist die Offenbarung Gottes. Die Offenbarung Gottes und dies, was schlussendlich geschah durch Jesu Christi. Und dies, was er uns gab, sein Wort, 1. Mose bis hin zur Offenbarung. Und er sagt, erbaut euch auf diese eine Wahrheit. Es ist das Wissen vom Wort Gottes. Aber nicht nur das Lesen und Forschen und Erkennen, sondern gelebtes Wort Gottes. Das Wort Gottes soll euch erbauen. Das Wort Gottes soll euch verändern. Ja, was wissen wir? Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es scheidet, es offenbart uns Gottes Heiligkeit, offenbart uns unsere sündige Natur und es zeigt uns, wie wunderbar die Hoffnung ist, die wir durch Christus Jesus haben. Und was heißt dies dann für unseren Alltag? Erbaut euch auf diese Wahrheit. Warum haben wir eine GBSM? Wir haben auch erkannt, wie wichtig das Wort Gottes ist, der am Sonntag gepredigt wird, der am Freitag in der Jugendstunde gepredigt wird, der am Donnerstagabend gepredigt wird. Aber wie wichtig es ist, dass wir die Gemeindemitglieder eine Möglichkeit geben, sich fundieren lassen durchs ganze Wort Gottes, diese rote Faden zu verstehen. Und was dann dies auch heißt für eine persönlich, ja, wir dürfen Gott dankbar sein, auch für diese nächste GBS haben wir 90 Anmeldungen. Gott sei Dank. Aber es ist auch eine Rede an uns alle persönlich. Sind wir doch einfach ehrlich mit uns selbst. Wie schnell stagnieren wir? Wie schnell ist unser Glaubensleben bequem worden? Ich habe gar kein Problem, einen Abend einen zweistündigen Film zu schauen, aber 10 Minuten im Wort Gottes ist schon zu viel. Es ist alles, wir leben in einer Gesellschaft, der alles bequem wird. Aber im Wort, aber Jesus nachzufolgen heißt auch, zu opfern, zu verzichten. Und so sagt er nochmal, ihr aber Geliebte, erbaut euch, erbaut auf die Lehre der Apostel, auf Gottes Wort und dann betet im Heiligen Geist. Ein wunderbarer Vers mit so viel Tiefe. Achtung, betet im Heiligen Geist heißt nicht, was haben wir gelesen über die anderen? Vers 8, über ihren Träumereien. Ja, oft wird das Heilige Geist missbraucht. Ich habe von Gott gesehen. Ich habe von Gott gesehen, das hat man in den letzten Jahren so viel erlebt unter Christen, was die ganze politische Lage angeht. Und sie haben von Gott gesehen, dies und jenes wird passieren. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ein Predigt, also leider habe ich es gehört, und das war über den CERN in Genf. Und auf dem Moment, wo man diese in Betrieb kommen werden, hat diese Prediger gesehen, wie die ganze Dämonenwelt frei wird unter Genf und so bla 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 bla, ja. Aber alles von Gott gesehen und der Autorität des Geistes wurde missbraucht. Nicht das ist damit gemeint. Nicht meine eigene Wille und Träumerei, nein. Betet im Heiligen Geist heißt, bete in eine totale Abhängigkeit von Jesu Christi und sein Geist, der in mir wohnt. Betet nach sein Wille. Unser Gebet ist nie im Widerspruch zu Wort Gottes. Unser Gebet ist nicht fleischlich nach unserer Begierde. Ein Bruder sagte mir, ja, weiß ich, bete für eine Ferrari. Schöner ja, Gedanke, ja. Aber diese Ferrari wird immer verrosten und du wirst gar keine Freude mehr daran haben. Aber ich bekam es noch nicht, ja. Aber das ist immer dann unsere fleischliche Art, ja. Aber Beten im Heiligen Geist ist ganz was anderes. Es ist ein Leben gefüllt von Jesus Christus und sein Wort. Es ist eine lebendige Beziehung mit einem Gott, der uns so sehr geliebt hat. Und so sagt er, bewahrt euch selbst, Vers 21, in der Liebe Gottes. Bleibt in diese Liebe. Bleibt in die Liebe, der Gott durch seinen Sohn Jesus Christus offenbart hat. Bleibt in die Liebe. 1. Thessaloniker Brief macht das sehr groß. 1. Korinther 13 auch. Diese Liebe, die göttliche Liebe. Bleibt in diese Liebe. Und dann sagt er, hofft, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Ich würde sagen, das ist ein Schlüsselvers für Judasbrief. Was sagt er da? Habt die Wiederkommen des Herrn vor Augen. Habt diesen Moment vor Augen, wenn ihr einmal bei ihm sein werdet. Euer ganze Leben, euer ganze Gedankengut, alles, was ihr tut, soll erfüllt und gefüllt sein von dieses Wissen und diese Garantie und Sicherheit. Wir werden einmal bei ihm sein. Und so soll unser Leben auch aussehen. Er offenbarte seine Barmherzigkeit durch seinen Sohn Jesus Christus, damit wir einmal ewig bei ihm sein werden. Es ist eine Sicherheit, in der wir leben müssen. Und dann kommt er und er sagt, und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Habe ich viel gedacht, was will er damit sagen? Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Die einen sind ja gottlos, die Verführer. Aber auch über die sollte man Erbarmung zeigen. Sie brauchen ja Jesus, wenn sie Jesus nicht haben, wenn sie ewig verloren gehen, wie das Wort so klar sagt, denn Judas. Aber ich glaube, diese Erbarmen, es sind die, die verführt wurden durch Verführer, die in ihre Gefolge hineingingen und gar nicht merkte, wie sie verführt wurden. Und irgendwann stehen sie vor einem Haufen und sie sehen da, es hat alles nichts gebracht. Sie werden zerbrochen, weil sie sehen, dieser falsche Prophet hat eigentlich nie die Wahrheit vermittelt. Und seid mit ihnen, erbarmt mit ihnen. Erbarmt, seid geduldig mit ihnen, damit ihr sie, und da steht, andere aber rettet mit Furcht. Es geht immer um die Errettung der anderen. Er braucht Jesus und so seid weise, betet für die, die verführt werden. Aber es hat auch damit zu tun, wobei ihr, Entschuldigung, andere aber rettet mit Furcht. Rettet mit Furcht innerhalb der Gemeinde, aber auch die draußen. Christen sind in ihrem Wesen immer evangelistisch. Achtung, nicht alle sind Evangelisten. Jeder aber ist ein evangelistisch irgendwie tätig. Durch Licht, durch Salz. Es soll sichtbar sein, dass Christus in uns wohnt. Und uns sollte immer vor Augen sein, dass die in unser Umfeld, die Gott uns gegeben hat, die werden verloren gehen, wenn sie Jesus nicht kennenlernen. Und so stellt uns Christus da auf Erde als Botschafter. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, er sagt, Vers 23 nochmal, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Das ist eine sehr tiefe Warnung. Oft, wenn man die draußen erreichen will, merkt man nicht, dass man die draußen ähnlicher wird. Dass man denkt, man muss ihnen gleich werden. Und man merkt gar nicht, dass man sogar anfangen, Sünde zu tolerieren. Und er sagt, hasst die Befleckung des Fleisches. Ihr müsst es hassen. Das heißt, Sünde ist etwas, was wir hassen und wir wollen nicht eins mit dieser Sünde werden. Und wir sollten sogar aufpassen, dass nicht durch uns vielleicht Eifer, wo wir haben, um andere zu erretten, dass wir kompromissvoll werden, dass wir Kompromisse hineingehen und auf einmal sagen wir, es ist ja nicht so schlimm. Und wir merken gar nicht, dass wir uns selber beflecken und sukzessiv beginnen wird, etwas zu akzeptieren, tolerieren, wo dann eigentlich eine offene Tür für falsche Lehrer und Lehrer sind. Behaltet euch fern von dies. Hasst, ich sage jetzt mal so, hasst die Sünde. Hassen wir die Sünde wirklich? Hassen wir es wirklich in jeder Hinsicht? Musst du mir diese Frage genauso stellen? Ich stelle mir es immer wieder. Hasse ich die Sünde? Hasse ich es in jeglicher Form? Wir müssen sehen, durchs Internet ist die Sünde allgegenwärtig geworden. Wir alle haben so ein dummes Gerät. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Und das hat mit Disziplin zu tun. Es hat mit einer ganz klaren Entscheidung zu tun, was konsumiere ich, was lese ich. Und ich glaube, der Teufel hat mehr Erfolg gehabt als der Nutzer von diesem Gerät. Weil die Sünde immer mehr Platz gewonnen hat, auch in unserer Mitte. Da sollten wir hart sein, diszipliniert sein und die Sünde hassen. Also unsere Aufgabe, nochmal, ist uns Erbauung im Wort Gottes. Die Liebe Gottes soll unter uns wohnen. Wir sollten missionarisch aktiv sein, um die zu erretten, die verführt worden sind, um die draußen aus dem Feuer zu retten. Also es ist unsere primäre Anliege, ein Licht und Salz zu sein. Und dann nochmal Vers 24 und 25, da macht er es ihnen groß, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Sehen wir es? Ihm gebührt alle Ehre. Amen. Ich möchte mit uns beten und ich werde dann nochmal diesen Segen beten aus dem Judasbrief. Aber Vater, wir danken dir für diese Botschaft, der nicht ganz einfach ist. Aber Judas war richtig gedrängt, diese Botschaft die Gemeinde weiterzugeben. Er war gedrängt, weil er sah, dass dies, was Petrus prophezeit hat, jetzt Realität in der Gemeinde ist. Wie falsche Lehrer hineingeschlichen sind, falsche Vorbilder und wie sie Zerstörung hineinbrachten. Aber Herr, wir wissen, es wird ein Tag des Gerichts kommen und dein Gericht ist grausam. Wir wissen, wie schlimm es ist, wenn ein Mensch ohne dich stirbt. Wie schlimm es ist, wenn Menschen in Rebellion gegen dich leben. So möchte ich einfach beten, dass wir auch als Gemeinde erstmal uns selbst bewahren von jeglicher Befleckung. Dass wir auch wachsam sind, dass wir stark im Wort werden, dass wir das gelebte Wort, dass es sichtbar ist, wir leben dich, Herr. Und so bewahre uns von Verführer und mach uns zu Werkzeuge da auf Erde. Heute ist noch Gnadezeit und wir erkennen es, Herr. Wir wollen ein Zeugnis ablegen von dir. Und so hilf jede Einzelne persönlich, seine Familie, Ehe, Freundekreis, Arbeitsplatz, da wo du uns hineingestellt hast, Licht und Salz zu sein. Nochmal, Herr, bewahre uns. Bewahre du uns, so wie ein Judas gebetet hat und dir alle Ehre gab, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Herr, Maranatha, komme bald. Amen.